Das Mute noch ange... Sorry, das war meine Schuld. Das ist immer, ist das Mikrofon gemutet und ich vergesse das jedes Mal, das ist echt furchtbar. Also für die Leute, die irgendwann sich diese Aufzeichnungen anschauen, es tut mir einfach leid. Also herzlich willkommen zum Gottesdienst, herzlich willkommen auch euch von meiner Seite aus. Jetzt muss ich schnell aufschlagen. Wir sind heute im ersten Korintherbrief unterwegs, also wir fangen da an und dann kommen wir nochmal drauf zurück. Kapitel 14, für die, die eine Bibel dabei haben. Also wärmste Empfehlung an der Stelle, immer mal so eine Bibel, weil sonst kann ich euch ja erzählen, was ich will, oder? Also Kapitel 14 und ich lese vor, ab Vers, das erste Korinther 14, ich habe zweimal Korinther 14 drin, das ist das andere. Nee, auch nicht. Mach mal die erste Folie, habe ich das da nicht rein? Ab Vers 32? Egal, ich das trotzdem, das passt trotzdem, glaube ich, hoffe ich. Aha, schauen wir mal. Ja, jetzt muss ich das noch einschalten. Boah, das wird heute nicht. Ja, genau. Also, das passt. Ab Vers 32 lese ich vor. Und zwar ist Vers 32, ja, hier. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Versammlungen schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden, vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie etwas wissen wollen, sollen sie zu Hause ihre Ehemänner fragen, denn es gehört sich nicht für eine Frau in der Versammlung zu reden. Uiuiui. Das habe ich heute Morgen schon in Haus Schweiler gemacht und da hat die Alin hat Moderation gemacht. Also ja, ist provokanter Text. Ja, also spannend, gell? Spannend, so ein Text aus der Bibel. Steht halt da und steht ja aber auch jetzt relativ deutlich da, oder? Ist auch schlecht, also wir haben ja in der Band, darf nachher nur noch der Chris singen. Ja, nee, was ist gemeint? Also steht ja relativ klar da, Frauen dürfen in der Gemeinde nicht reden. Und das ist ein spannender Text, den habe ich rausgesucht. Ich werde den heute zum Teil, werde ich den auslegen. Aber mir geht es eigentlich um was anderes heute. Denn ich möchte mal so ein bisschen reinschauen, wie lesen wir eigentlich in der Bibel? Wie gehen wir an solche Texte ran? Und wie können wir die auslegen? Wie können wir die korrekt und gut auslegen? Und warum müssen wir die überhaupt interpretieren? Also das ist eine Frage, die ist in letzter Zeit öfter aufgetaucht, die ist an mich herangetragen worden. Wir hatten es im hauptamtlichen Team auch schon mehrfach diskutiert. Warum müssen wir eigentlich Texte auslegen aus der Bibel? Steht doch relativ klar da, was Sache ist. Ja? Die Frauen sollen bitte nicht in der Gemeinde reden und wenn sie einen Mann haben, dann dürfen sie zu Hause den fragen. Was gibt es da jetzt rum zu interpretieren? Steht doch ganz eindeutig da, was wir machen sollen. Und deswegen habe ich mir überlegt, naja, ich bringe euch mal einen provokanten Text mit, also einen anderen provokanten Text nochmal mit, an dem ich das vielleicht ein bisschen verdeutlichen möchte. Den habe ich übrigens nicht in der Sammlung. Ich habe Jones gesagt, er muss für mich so ein bisschen unterwegs die Texte einblenden, weil das war heute Morgen, waren zu wenig Texte. Also es hatten viele ihre Bibel nicht dabei, ganz anders als hier. Matthäus Kapitel 18, da sagt Jesus, also pass mal auf, wenn dich dein Auge verführt, dann... für die eine Bibel dabei haben, das bestimmt, ihr findet das, ich glaube Vers 6, oder? Ist es Vers 6? Sagt mir, dass jemand, der eine Bibel dabei hat, bitte. Also Matthäus Kapitel 18, da sagt Jesus, wenn dich dein Auge verführt, dann reiß es raus und schmeiß es weg. Es ist besser, du kommst versiert. Was? Neun. Vielen Dank, Vers 9. Es ist besser, du kommst versehrt in den Himmel als unversehrt in die Hölle. Ja? Oder wenn deine Hand dich verführt, dann hack sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser, du kommst versehrt in den Himmel als unversehrt in die Hölle. Also das sagt Jesus hier. Ich sehe noch relativ viele Leute hier in der Gemeinde mit Augen. Ja? Und auch sonst irgendwie den meisten Körperteilen. Das legt man ja nicht wörtlich aus. Also wir gehen ja jetzt nicht hin und sagen, okay, steht ja so in der Bibel, hat ja sogar Jesus gesagt, ja, dann müssen wir das auch so machen. Es gibt diesen Fehlweg natürlich, also unsere Dozentin Neues Testament in Bad Liebenzell, die hat uns das erzählt. Ihr Vater war auch schon Dozent an der Universität damals in Südkorea Und da haben mal verzweifelte Eltern angerufen. Ja? Ein junger Mann hat diesen Text wörtlich ausgelegt. Und was führt junge Männer Anfang 20 in Versuchung? Naja, auf jeden Fall war der halt den Rest seines Lebens dann verstümmelt. Ja? Und wir merken aber schon, das kann es nicht sein, oder? Das passt nicht zusammen. Wir merken, nee, das kann Jesus hier nicht wörtlich meinen, dass wir das wörtlich auslegen, oder? Und woher wissen wir das denn? Warum haben wir da so ein Gefühl dafür? Und ich sage, das hat mit mündigem Christsein zu tun, mit erwachsenem Christsein. Ja, das heißt, wir wissen so ein bisschen, wie ist Jesus so? Wie ist Gott? Was erwartet er eigentlich von uns? Oder? Da haben wir ja so ein Gefühl dafür. Und wir merken so, nee, das kann nicht sein, dass er hier meint, dass wir das wörtlich auslegen sollen. Und das gehört zum mündigen Christsein dazu, dass wir einfach erwachsen werden. Und Jesus sagt mal, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Ja, also wir kennen die Stimme von Jesus. Wir wissen, wie ist Jesus drauf? Was will er eigentlich von uns? Wie will er, dass wir uns verhalten? Und wir kriegen da so ein Gespür, auch bei so Lehrfragen oder auch bei so Bibeltexten, naja, was ist da jetzt eigentlich los? Was ist da jetzt richtig? Was ist da vielleicht auch eine richtige Auslegung? Und wie werden wir mündig im Glauben? Wie lernen wir die Stimme unseres Hirten immer besser kennen? Zum Beispiel, indem wir ganz viel die Bibel lesen. Ja, also je mehr ich in der Bibel unterwegs bin und auch weiß, was ist da los, wie funktioniert es, wie zeigt sich Gott auch über die Geschichte hinweg, was sagt Jesus denn sonst noch so, was ist das für ein Typ, desto besser weiß ich ja, okay, wie muss ich das einordnen, wie muss ich das auslegen. Auch eine gute Variante, die Stimme des Hirten kennenzulernen, ist zum Beispiel zu beten, ja, also einfach in seiner Gegenwart zu sein, mit ihm zu reden, mit ihm unterwegs zu sein, ihn in den Alltag mit reinzunehmen, die Nähe Gottes zu suchen. Auch das ist eine tolle Gelegenheit, wie wir immer mehr die Stimme unseres Hirten, Jesus Christus, kennenlernen können. Und das Dritte ist natürlich, dass wir uns auch mit anderen darüber austauschen. Also, dass wir in der Gemeinde sind, dass wir Predigten hören, dass wir vielleicht im Hauskreis oder im Jugendkreis oder so uns einfach Texten nähern, die vielleicht auch gemeinsam untersuchen, auch da mal die Stimme von anderen Leuten hören, das, was andere Leute auch schon an Erfahrungen gemacht haben, mit reinnehmen. Und da lerne ich Jesus ja auch immer besser kennen. Das ist mal so das erste, mündig werden im Glauben. Und für heute, für unseren Text hier im 1. Korintherbrief, da habe ich uns mal für die Auslegung so ein paar Punkte mitgebracht. Mensch, wie können wir eigentlich ganz grundsätzlich, mit was für einer Grundeinstellung gehen wir denn an so Texte ran? Ja, also wie lesen wir Bibel? Vielleicht können wir den Beamer ausmachen. Heißt der schon aus? Das ist super, danke. Wie lesen wir Bibel? Und ich habe euch heute 4 Punkte mitgebracht. Zur Hermeneutik, also die Frage, ja, mit welcher Grundeinstellung gehe ich denn an biblische Texte ran? Mal kurz gucken, wo die kommen. Jawohl, genau. 4 Punkte habe ich euch mitgebracht, 4 Tipps. Hermeneutik, also das ist so der theologische Fachbegriff, also für wie lese ich die Bibel, wie gehe ich da ran, mit was für einer Grundeinstellung. Das ist ein Riesenfach. Ja. Der Chris hat das in Liebenzell bestimmt gelernt und er macht jetzt seinen Master. Musst du das nochmal machen? Ist Hermeneutik nochmal ein Thema im Master? Oh, nee. Da macht er mal seine Doktorarbeit drüber, werdet das sehen. Aber Hermeneutik ist ein Riesenfass, ja, da kannst du ganz, ganz lang drüber reden. Also über die Frage, wie, mit was für Voreinstellungen gehen wir eigentlich an die Bibel ran. Das ist auch wahnsinnig diskutiert. Und ich sage euch mal aus meiner Sicht 4 gute Punkte, mit welcher Einstellung wir rangehen können. 4 gute Punkte und die mache ich so ein bisschen an diesem Korinther-Text deutlich, ohne dass ich den letztendlich auslege. Also ich lege den so zum Teil aus, wir gehen da entlang, aber das ist ein Riesenfass. Das können wir heute nicht abschließend leer schöpfen, dieses Fass. Aber wir gehen da mal ein bisschen entlang und wie gesagt 4 Punkte, damit ihr, wenn ihr Bibel lest, einfach auch mal überlegen könnt, okay, wie gehe ich jetzt an den Text ran? Ne? Und wie will der vielleicht verstanden werden? Und das sind natürlich jetzt Punkte aus meiner Sicht als Pastor, aus meiner Sicht als Christ und auch aus meiner Sicht als Pietist, ja, oder als evangelikaler Mensch. Ja, also ich habe da ein bisschen eine konservative Einstellung zu vielen Sachen. Das kann man auch anders sehen, ja. Aber ihr kommt ja hier in diese Gemeinde und deswegen erzähle ich euch halt meine Meinung, ja. Und zwar der erste Punkt: Die Bibel. Wir gehen davon aus, dass die Bibel Gottes Wort ist und Menschenwort. Also die Bibel ist komplett menschliches Wort. Die Bibel ist entstanden in einem Kontext. Und wir werden den Texten und dem, was in der Bibel steht, nur gerecht, wenn wir das berücksichtigen. Ja? Also alle Texte in der Bibel sind ja mit einem bestimmten Motiv, mit einer bestimmten Motivation geschrieben worden. Von einem bestimmten Menschen, also von tatsächlich existierenden Menschen, in eine bestimmte Situation rein. Ja? Es gibt da verschiedene Textgattungen zum Beispiel. Auch sowas kann ich mir überlegen. Sigi hat vorher einen ganz tollen Text vorgelesen, über den bin ich auch gestolpert in der Vorbereitung, den wollte ich eigentlich nicht machen. Aber wenn ihr aufgepasst habt, das war so ein ganz lyrischer Text, ja. Und die Sonne, die kommt dann zum Vorschein wie ein Bräutigam, ja. Und natürlich wird hier symbolisch geredet, ja. Und ich kann den Text nur verstehen, wenn ich weiß, der ist symbolisch gemeint. Und nicht denke, dass die Leute vor 3000 Jahren halt ein bisschen behämmert waren und keine Brillen hatten oder so, ja. Also ich muss einfach zugestehen, die Bibel ist ein menschliches Wort. Das haben Menschen geschrieben, das ist tatsächlich in der Geschichte irgendwo verortet. Und heute, wie gesagt, den Korintherbrief, ja, den schauen wir uns an, den hat ein Paulus geschrieben, also sehr wahrscheinlich ein Paulus geschrieben, an die Leute in der Stadt Korinth, an die Leute in dieser Gemeinde. Mit einer bestimmten Absicht. Und zwar geht es in unserem Text um die Frage der Ordnung in der Gemeinde. Also wie kann so eine Gemeinde ordentlich ablaufen? Wie kann so ein Gottesdienst ordentlich ablaufen? Da gab es halt damals einfach noch keine Vorgehensweise. Ja? Und der Paulus setzt hier mal ein paar Regeln. Und das muss ich wissen, damit ich den Text richtig verstehen kann. Oder was heißt, das muss ich wissen? Aber das kann ich wissen und es hilft mir, den Text zu verstehen. Ja? Also konkrete Stellen, konkrete Leute, konkrete Situationen, konkrete Zeiten auch und so weiter. Und das hilft mir alles, den Text zu verstehen. Wir glauben nicht an die Bibel. Ja? Also das ist jetzt eine provokante Formulierung. Wir glauben natürlich an das, was drinsteht. Aber die Bibel ist nicht insofern ein heiliges Buch, wie das zum Beispiel bei den Moslems der Fall ist. Bei den Moslems ist der Koran, also der Überlieferung nach, der Koran dem Mohammed eingeflüstert worden, von einem Engel in der Wüste. Ja? Und der hat ihn eins zu eins aufgeschrieben, der darf auch nicht verändert werden. Und wahre Moslems sagen, du kannst den Koran nur verstehen, wenn du ihn auch wirklich auf Arabisch liest. Ja? Denn in der Übersetzung schleichen sich schon Fehler ein. Ja, nur im Original und der darf auch gar nicht verändert werden und da darf auch nichts dran gemacht werden. Und so denken wir nicht. Also die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen wie der Koran. Oder wie bei den Mormonen, ja, die Bücher Mormon, die dann auf irgendwelchen Goldplatten irgendwo vom Himmel gekommen sind. Das glauben wir nicht, sondern die Bibel ist geschichtlich entstanden. Und gleichzeitig ist sie ganz Gottes Wort. Also davon gehen wir auch aus. Sie ist trotzdem ganz Gottes Wort. Es hat Gott gefallen, sich in dieser Geschichtlichkeit, in dieser Realität zu offenbaren. Ja, man könnte das als Schwäche ansehen. Ich sehe es ganz im Gegenteil als eine ganz große Stärke an. Es ist kein Schwarz-Weiß-Gemalt, es ist kein vom Himmel und hier friss oder stirb, sondern es ist in der Geschichte, in einem Weg mit dem Volk Israel entstanden und deswegen ist es auch ganz Gottes Wort. Und deswegen kann ich auch nicht hingehen, also ich als pietistischer Christ, ja, hingehen und sagen, naja, okay, diese Worte, da hat, das sind Paulus seine Meinung, aber das hier ist göttlich inspiriert. Ja, also ich kann nicht diese Unterscheidung machen. Es ist ganz Gottes Wort. Und dann muss ich auch schauen, wie kann ich das zusammendenken, wie kann ich das zusammenfügen. In unserem Korintherbrief, wie gesagt, da sehen wir mal, wo habe ich das jetzt stehen? Naja, auf jeden Fall sehen wir, genau hier. Der Korintherbrief ist jetzt kein Brief der persönlichen Auferbauung. Sondern, wie gesagt, es geht um die Ordnung in der Gemeinde. Und Kapitel 14, in dem wir uns hier bewegen, ich mache nochmal, zapp nochmal kurz zurück. Hier Kapitel 14, da geht es um das Sprachengebet oder um das Gebet allgemein, also das Reden zu Gott und um die Prophetie. Ja, also nicht zu verwechseln mit der alttestamentlichen Prophetie, aber dem Reden von Gott her. Ja, also Schriftauslegungen und vielleicht prophetische Worte, Eingebungen und so weiter. Also es geht um das Reden zu Gott und von Gott her. Darum geht's. Das ist so unser Kontext. Und das müssen wir mal verstehen und das müssen wir mal berücksichtigen. Ja? Wenn wir den Text ernst nehmen wollen und nicht nur einzelne Verse aus dem Zusammenhang reißen wollen. Und in diesem Zusammenhang muss jetzt unser Text betrachtet werden. Also für uns stellt sich die Frage, naja, diese Verse, die ich vorher vorgelesen habe, welchen Zusammenhang haben die denn zu der Ordnung in der Gemeinde einerseits und zweitens, zu welchen Zusammenhang haben sie zu dem Thema Prophetie? Ja. Und dann schauen wir uns den Text weiter an. Also ich bleibe jetzt einfach mal kurz bei dem Text. Der Paulus, stellen wir fest, er gibt hier ein absolutes Schweigeverbot für die Frauen. Ja, also da sagt er, Wo sind wir? Ich habe hier so einen Punkt. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in der Versammlung schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Und dann kommt er nochmal mit dem Schweigen. Das ist dreifach begründet. Also er bringt hier drei Gründe. Erstens mal sollen sie schweigen, weil das in den Gemeinden der Heiligen so üblich ist. Zweitens sagt er, naja, das ist so, wie das Gesetz das verlangt. Und drittens, es schickt sich nicht oder es gehört sich nicht, für eine Frau zu reden. Also drei Gründe, die er hier anführt. Ja, man kann ja darüber jetzt mal denken, was man will. Aber ich bin noch nicht am Ende der Predigt. Aber drei Gründe, die der Paulus hier anführt. Und einer davon, den könnte man vielleicht zeitbedingt auslegen. Ja, also man muss ja, wie gesagt, das habe ich vorher gesagt, auch ein bisschen sich überlegen, okay, in was für einer Zeit, mit was für Absichten wurde das geschrieben, um den Text richtig zu verstehen. Und hier, das gehört sich nicht. Da könnte man sagen, ja, das ist heute anders, oder? Also heute interessiert es doch keinen, ob eine Frau predigt oder ein Mann predigt oder ob hier eine Frau vorne steht und Moderation macht oder nicht. Ja, also das könnte man zeitbedingt auslegen. Die anderen beiden Punkte sind aber eher absolut. Ja, das Gesetz ändert sich nimmer. Ja, und wenn er sagt, ja, hier in den Versammlungen, wie das da halt üblich ist, das ist auch aus Paulus Sicht zumindest damals ein absolutes Kriterium. Es ist spannend also, dass Paulus das hier so klar schildert, ja. Und da kommen wir zum zweiten Punkt meiner Hermeneutik. Ja, hier, genau. Der zweite Punkt, den wir beachten müssen, wenn wir Bibeltexte lesen, ist, ist das der zweite? Das ist der dritte, oder? Ich habe eins übersprungen. Ah, nee, eins habe ich nicht aufgeschrieben. Keine Ahnung, vielleicht hat es das nicht synchronisiert. Also das zweite ist, das Wort Gottes legt sich selbst aus. Ja? Also ich brauche keinen Priester, der mir erklärt, wie alles funktioniert, ja, der für mich die Schrift liest und der mir das dann erklärt. Ja, jetzt stehe ich hier oben, aber ich bin ja nicht euer Priester, sondern ich bin Pastor, der ein bisschen vorgearbeitet hat. Ihr könnt das aber auch alles selber verstehen. Ja. Das heißt, die Bibel ist selbsterklärend und sie legt sich selbst aus. Das heißt, ich kann andere Stellen zu Rate ziehen. Da gibt es ganz tolle Bilder, die habe ich heute nicht mitgebracht, aber ganz tolle Bilder über die Querverweise in der Bibel. Und da sieht man schon, dass es alles ganz viel, ganz stark miteinander verknüpft ist. Das heißt, es gibt immer noch andere Texte, also bei wesentlichen Themen gibt es eigentlich immer noch andere Texte, die auch das zum Thema haben, wo nochmal irgendwie über das Thema jetzt bei uns Mann, Frau oder die Frau in der Gemeinde geredet wird. Und mit diesen anderen Texten, da kann ich mir ein vollständiges Bild machen. Ja, also die Bibel legt sich selber aus, aber damit ich ihr auch gerecht werde, muss ich diese anderen Stellen auch zu Rate ziehen. Also ich muss den Kontext zurate ziehen und ich muss mal schauen, okay, was steht denn sonst noch in der Bibel über das Thema? Macht Sinn? Ja? Ja, vielleicht. Ich sehe euch nicht so richtig, das ist so der Scheinwerfer. Aber ihr ruft einfach dann, wenn ich ihr Lehren verbreite oder so. Aber das macht Sinn, ne? Also die Bibel legt sich selber aus und ich schaue mal rein, was gibt es denn sonst noch so für Stellen? Ja? Denn wir unterstellen drittens, ist die Folie doch noch gekommen? Ich weiß es nicht. Wir unterstellen, dass die Texte, dass grundsätzlich über die Themen einheitlich gesprochen wird in der Bibel. Also dass es jetzt da keine Unterschiede gibt, ja, dass es die Meinung von Paulus gibt und dann gibt es die Meinung von Petrus und dann gibt es die Meinung von Mose noch oder so, sondern dass grundsätzlich die Bibel in sich stringent ist. Also dass die Bibel zu bestimmten Themen eigentlich eine Meinung hat und dass die Texte sich auch nicht widersprechen. Also manchmal wirkt es ja so, als würden sich Texte widersprechen. Und ich sage, ja, also ein Tipp für euch, geht mal nicht davon aus, dass sich die Texte widersprechen, sondern dass wir vielleicht nur noch nicht genug Texte angeschaut haben, dass sie sich vereinbaren lassen. Also bis mir jemand das Gegenteil beweist, dann bin ich auch bereit, also anhand der Bibel das Gegenteil beweist, dann bin ich auch bereit, das zurückzunehmen. Aber bis das Gegenteil bewiesen ist, sage ich, okay, die Texte sind generell oder die Themen sind generell einheitlich zu betrachten. Also hier gibt es andere Texte. Und das schauen wir jetzt mal ganz kurz rein. Und wie gesagt, ich kann das fast nicht komplett lehren heute. Aber wir schauen uns mal ganz kurz so ein paar Texte an hier, die auch mit der Frau in der Gemeinde zu tun haben. Da ist zum Beispiel der 1. Timotheus 2, Vers 9. Ich glaube, den habe ich als Folie dabei. Und das ist Vers 9 bis 14, aber ich lese euch, glaube ich, nur Vers 12 vor. Ja. Zu lehren erlaube ich einer Frau jedoch nicht, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich still zurückhält. Aha, Das ist interessant. Also hier haben wir irgendwie das gleiche Thema. Das klingt alles so ähnlich, aber es geht jetzt hier nicht mehr ums Reden in der Gemeinde, sondern hier geht es um das Lehren in der Gemeinde. Also zu lehren erlaube ich einer Frau nicht. Und wir merken schon, da ist so ein bisschen eine Spannung da. Im einen Text sagt der Paulus, ja, reden darf die Frau nicht. Und im anderen Text sagt der Paulus, naja, lehren darf sie nicht. Was denn nun? Was denn nun? Also wir merken schon, irgendwie ist eine Spannung. Was meint der Paulus denn noch? Da merken wir, okay, offensichtlich gibt es da verschiedene Einstellungen. Wenn wir aber weiter davon ausgehen, dass der Paulus ein einheitliches Gemeindebild hatte, müssen wir natürlich weitergraben. Und dann kommen wir zum Beispiel weiter, also ich springe jetzt einfach ganz schnell durch, so ein paar Texte, zum 1. Korinther 11, Vers 5. Und da steht, also das ist jetzt vier Kapitel vor unserem eigentlichen Vers, da steht, und jede Frau, die ihren Kopf beim Beten oder Weissagen nicht verhüllt, entehrt ihr Oberhaupt. So. Das ist nochmal ein anderes Thema, ja, also Verschleierung im Gottesdienst und so, aber das ist nochmal eine eigene Predigt. Aber was auffällt ist, das ist das gleiche Buch, aber da schreibt der Paulus, beim Beten und beim Weissagen soll sie ihr Haupt verhüllen. Und das geschieht ja hier offensichtlich im Gottesdienst, denn es geht in dem Korintherbrief um die Ordnung im Gottesdienst. Also offensichtlich beten die Frauen im Gottesdienst und sie weissagen im Gottesdienst. Da passt doch nicht zu Kapitel 14, oder? Und wir merken schon, wir müssen uns die Frage stellen, Reden ist hier offensichtlich für was Bestimmtes gebraucht von Paulus, das sich den Leuten in Korinth aus dem Zusammenhang erschlossen hat und uns vielleicht nicht mehr so einfach. Ja? Und dann fragen wir uns, okay, welches Reden ist denn verboten? Ja? Und dann sage ich jetzt mal drei Sachen kurz dazu. Wir gehen also davon aus, der Paulus hat nicht ständig unterschiedliche Kirchen im Kopf, oder? Also so im Korintherbrief sowieso nicht, das sind ja zwei Texte aus dem Korintherbrief, ja, aber er hat eine Art von Kirche, von Gemeinde im Kopf mit einem gewissen Spielraum. Ja, davon gehen wir mal aus, sondern er springt nicht hier hin und her zwischen verschiedenen Gemeindeformen. Zweitens, er ist auch nicht senil, oder? Wir gehen nicht davon aus, dass er senil war und dass er bei Kapitel 14 schon wieder vergessen hatte, was er in Kapitel 11 geschrieben hat. Ja, seid ihr bei mir? Okay. Und wir gehen auch nicht davon aus, und das ist jetzt zum Beispiel so ein bisschen auch der Unterschied zu einer liberaleren Theologie. Ich gehe nicht davon aus, dass die Texte im Nachhinein manipuliert worden sind. Also es gibt dann die Theorie, ja gut, das erste hier, das ist Paulus, das ist der Original Paulus. Und später die Kirchenväter, die wollten nicht, dass die Frauen was zu sagen haben, die haben das dann noch so reingeschrieben. Ja, aber da deuten die Textfunde und die ganzen alten Textfragmente, die wir haben, nicht drauf hin. Also es geht, ist sehr unwahrscheinlich, auch im Textverlauf und so. Da gibt es Leute, die beschäftigen sich mit nichts anderem, da muss ich auch Kommentare lesen oder so. Aber hier sieht es nicht danach aus, als wäre da noch was eingefügt worden sind. Also, als Konsequenz müssen wir sagen, naja, es geht hier ja nicht ums Schweigen allgemein, oder? Es geht um eine spezielle Art des Schweigens. Vers 34, schauen wir uns da genauer an. Pam, pam, pam. Wo, jetzt habe ich da hin. Kannst du noch mal kurz den Vers 34 irgendwo? Genau, wir schauen, genau der da, ja. Wir schauen uns den Vers 34 noch mal an. Und da steht, es ist ihnen nicht gestattet zu reden, vielmehr sollen sie sich unterordnen. Frage, was ist das Gegenteil von Reden? Schweigen, ja. Das Gegenteil von Reden ist Schweigen und nicht Unterordnen. Und das Gegenteil von Unterordnen ist Herrschen und nicht Reden, oder? Also es geht hier um irgendwie eine Art des Redens, das eine Herrschaft impliziert. Also Gebet und Prophetie sind erlaubt bei Paulus. Ich muss mal ganz kurz jetzt, Dankeschön. Sind erlaubt bei Paulus im Gottesdienst, wo denn sonst? Das lesen wir in Kapitel 11. Aber Reden, das einen Widerspruch darstellt zur Unterordnung, das ist ein Problem für Paulus. Also hier sind wir so an dem Punkt. Und ihr merkt schon, mit diesen drei hermeneutischen Punkten, die ich euch gebracht habe, ja, dass wir die Bibel einfach ernst nehmen, dass wir sagen, okay, das ist ganz Menschenwort, das ist eine bestimmte Situation reingeschrieben und trotzdem nehmen wir es vollständig ernst. Und wir nehmen die Bibel in ihrem Gesamtzusammenhang ernst. Also wir schauen mal, was für andere Verse und Texte gibt es da alles noch. Kommen wir schon mal dahin, dass wir merken, okay, worum geht es denn hier in diesem Text? Übrigens, wie gesagt, dieser Kontrast zwischen Reden und Herrschen, der kommt ja beim Timotheusbrief auch. Da geht es ja auch um das Herrschen, also dieses Lehren im Sinne von Herrschen. Paulus verbietet also nicht, hier in diesem Text, jede verbale Äußerung, Im Gegenteil, sondern er legt das Augenmerk auf eine verbale Verhaltensweise, mit der sie sich im Widerspruch zum Gesetz und zur Schöpfungsordnung befindet. Und diese Verhaltensweise, worum geht's hier jetzt? Und da schauen wir uns den kompletten Text 1. Korinther 14 ab 26 kurz an. Und da schreibt Paulus Folgendes. Also wir gehen ein paar Verse nur zurück und dann sehen wir, es geht hier drum, wenn jemand hier einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung hat, ja, also das ist quasi Prophetie im Gottesdienst, eine Sprachenrede, eine Übersetzung, alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Wenn einige in Sprachen reden wollen, dann sollen es zwei oder drei sein und einer soll es übersetzen. Und wenn kein Übersetzer da ist, soll derjenige schweigen und nur für sich zu Gott reden. Und auch von denen, die eine von Gott empfangene Botschaft weitergeben, sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen das Gesagte beurteilen. Und wenn einer von diesen anderen, die da sitzen, die Offenbarung empfängt, soll er erst schweigen. Ja, Organisation, Organisation. Die Propheten haben ja die Kontrolle über ihre Eingebungen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in der Versammlung schweigen. Also es geht im Prinzip bei diesem Reden nur um ein Schweigen, wenn es um die Beurteilung von Prophetie geht. Das lesen wir direkt aus dem Kontext raus und da müssen wir gar nicht weit gehen. Also wir fangen jetzt nicht hier an, die Bibel auszulegen und zu relativieren und irgendwie alles ist egal, alles kann ich ja irgendwie interpretieren, alles kann ich irgendwie auslegen und dann setze ich das in den zeitlichen Zusammenhang. Nein, mit der Bibel selbst lege ich das aus, weil das tun wir automatisch und das müssen wir auch tun. Und es gehört zum mündigen Christsein dazu, dass wir uns diese Frage stellen. Und da sind wir jetzt bei unserem Text so ein bisschen an ein Ende gekommen. Jetzt wissen wir, okay, es geht um die Beurteilung von Rede und da hat der Paulus so ein Problem damit. Und dann schauen wir uns die anderen Texte an. Also dann schauen wir uns den Timotheusbrief an. Was ist denn da gemeint? Was passiert denn da? Timotheus 2, Vers 9, auch hier der grundsätzliche Anspruch, dass Frauen nicht lehren sollen. Dort begründet es Paulus auch wieder mit dem Gesetz, aber noch genauer mit der Schöpfungsordnung und der Erhaltungsordnung. Also hier sagt er nur, die sollen das nicht machen, weil das Gesetz das auch nicht vorsieht. Und beim Timotheusbrief begründet Paulus das viel ausführlicher, nämlich mit der Schöpfungsordnung. Und dann können wir nämlich von dem Text aus, können wir dann sagen, ja okay, wenn der Paulus das dort mit der Schöpfungsordnung verknüpft, dann schauen wir doch mal, was ist denn da geschrieben. Und in der Schöpfungsordnung, ja, dann blättern wir zurück, Genesis 1, Vers 28, und da steht, dass der Mensch als Mann und Frau geschaffen wurde in der Polarität der Geschlechter, aber nacheinander, genau, ja, das sage ich gleich noch was dazu, in der Polarität der Geschlechter ist er geschaffen worden, ich komme gleich zu dem 1. Mose 3, Vers 16, und dass die Frau eine Hilfe des Mannes ist. Also damit begründet es der Paulus hier im Timotheusbrief, ja. Und was heißt denn Hilfe hier? Dann müssen wir wieder weiterdenken, dann müssen wir das wieder auslegen. Was heißt denn Hilfe? Und Hilfe heißt in diesem Fall nicht irgendwie Krückstock oder ja, da kommt halt noch die Frau und die soll mal dem Mann schön dienen oder dem helfen oder so. Nee, es ist ausgesagt, als der Mann alleine ist, wird kein Partner von ihm für ihn gefunden im Tierreich. Und das ist schlecht. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das ist eine fundamentale Schöpfungsaussage. Es geht hier um eine Ergänzung. Es geht hier nicht um eine Krücke oder irgendwas Vernachlässigbares, sondern es wird eine Hilfe für ihn gesucht, eine Ergänzung für ihn gesucht. Denn es ist nicht gut, der Mensch alleine, der Mann alleine, kannst du vergessen, ja? Kannst du in der Pfeife rauchen. Die Frauen wissen, wovon ich rede. Ja, nee, es funktioniert einfach nicht. Und deswegen braucht es die Eva. Und deswegen wird die Eva hier als Hilfe für den Mann geschaffen. Und wenn wir uns das genauer angucken, ja, und wenn wir sagen, okay, also das, wir müssen ernst nehmen, was die Bibel ist und dass sie in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Sprache geschrieben worden ist, dann schaue ich doch mal rein in die Sprache. Also wenn ich das kann oder ich suche mir halt eine Auslegung, die das kann oder einen bestimmten Kommentar, der das kann. Und dann sehe ich, für Hilfe wird hier ein Wort gebraucht, das nicht irgendwie nur Hilfe oder irgendwas bedeutet, sondern das ist das gleiche Wort, das in den ersten 5 Büchern Mose die ganze Zeit vorkommt, für wen? Für Gott. Gott wird als Hilfe Israels bezeichnet. Das, was Gott im Verhältnis zum Volk Israel ist, ist die Frau im Verhältnis zum Mann. Diese Form von Hilfe, das ist ein ganz anderes Level, ja, als dieser chauvinistische, ja, die Frau ist ja halt nur so eine Hilfe für den Mann oder so. Ja, dann legt man das manchmal so aus. Und Paulus, mit dieser Hilfe, ja, begründet Paulus hier den Timotheusbrief. Also es geht hier um Ergänzung. Und dann geht es um ein zweites, nämlich 1. Mose 3, 16. Ja, also da geht es dann, weil man könnte ja dann argumentieren, ja gut, das ist Schöpfungsordnung, aber wir leben ja in einer gefallenen Schöpfung. Und tatsächlich kommt es dann zum Sündenfall, aber Gott beauftragt oder setzt ein eine Erhaltungsordnung in 1. Mose 3, 16, beziehungsweise in 1. Mose 3. Und dann geht es darum, ja, okay, was passiert denn jetzt? Und hin und her. Und dann sagt er zur Frau unter anderem, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Ja? Und dann geht es wieder darum, ja, okay, die Frau niedermachen oder was? Nein, ganz im Gegenteil. Der sprachliche Befund bestätigt diese Sicht, dass hier was anderes gemeint ist. Verherrschen steht in 1. Mose 3, 16, das Hebräische, nicht das Hebräische, Radach. Ja, das sonst überall gebraucht wird, das so viel bedeutet wie in die Kälte treten, unterwerfen oder niedertreten, sondern es wird Maschall verwendet, das so was Salomonisches ausdrückt. Das steht für einen König, der sein Volk regiert, indem er sein Wort, seine Weisheit und es durch seine Weisung lenkt. Also es ist ein ganz anderes Gegenüber. Also es geht dem Paulus hier um ein Gegenüber von Mann und Frau, das nicht von Unterdrückung, das nicht von Ausgrenzung bestimmt ist. Und damit begründet er bestimmte Ordnungen und Verhaltensweisen im Gottesdienst. Und wie gesagt, also ich kann dieses Fass heute nicht komplett ausleeren. Ja? Mann, Frau und was macht die Frau jetzt im Gottesdienst und so weiter. Ich sage euch kurz 2, 3 Punkte. Ja? Bedeutet es, dass die Frau in der Gemeinde nicht reden darf? Nein. Ja, Frauen dürfen in der Gemeinde natürlich reden, sie dürfen Moderation machen, predigen, die Schrift auslegen, auch lehren. Für Paulus wird es dort schwierig, wo damit eine Lehrautorität, die ein Herrschen über den Mann beinhaltet, Wort. Also wo es darum geht, ja. Und hier im LGV ist quasi der Konsens so, ja, Frauen dürfen natürlich predigen, die dürfen natürlich auch lehren, die dürfen natürlich auch in den Leitungskreisen mit dabei sein, wo der LGV zum Beispiel diese Grenze zieht und sagt, okay, da wird es dann für uns theologisch schwierig, ist dort, wo verbindliche Lehrentscheidungen getroffen werden. Und dass das auf LGV-Ebene dann quasi dort in dem Gremium, wo für ein LGV Lehrentscheidungen getroffen werden. Da sitzen momentan nur Brüder drin. Also so ist die Auslegung im LGV. Da können wir jetzt noch lange drüber diskutieren und da bringe ich nochmal die letzte Folie, die letzte schwarze, vom Hellen zum Dunklen. Mein letzter Tipp und mein letzter Punkt dazu ist, Herangehen an die Bibel und wie machen wir Bibelauslegung, ist von den hellen zu den dunklen Stellen. Es gibt Sachen, die sind glasklar in der Bibel. Auch bei bestimmten Themen. Es gibt Aussagen, ja, hier wie im 1. Korintherbrief zum Beispiel, die scheinen relativ klar. Ja, also wir haben jetzt gesehen, so klar sind sie offensichtlich doch nicht. Aber es gibt relativ klare Aussagen, vor allem auch im Alten Testament, wo das Verhältnis von Mann und Frau zueinander geschildert wird. Ja, und wo die Menschlichkeit überhaupt geschildert wird. Da gibt es ganz glasklare Aussagen. Und dann gibt es Aussagen, die sind vielleicht nicht mehr so ganz glasklar. Ja, also ich habe hier zum Beispiel weggelassen, die Stellen im Galaterbrief, ja, wo da steht, es gibt weder Mann noch Frau und du dann darüber diskutieren kannst, ist das jetzt soteriologisch, also von der Errettung her gedacht, oder ist das eine grundsätzliche Veränderung durch Tod und Auferstehung von Jesus, die den Menschen betrifft, also anthropologisch gedacht. Also da haben wir so Sachen, die sind dann nicht mehr ganz so klar und dann haben wir Sachen, die können wir auch nicht lösen, ja, die sind dunkel. Also zum Beispiel das Argument, was manchmal gebracht wird bei dieser Frage, dürfen Frauen Lehrämter übernehmen, ist, dass im Neuen Testament ein Apostel, der genannt wird, der Junia heißt. Junia ist ein Frauenname, ja, ist ein griechischer Frauenname oder war damals ein griechischer Frauenname, ist aber auch die Abkürzung von einem Männernamen. Ja. Was ist es jetzt? Wir werden es nie erfahren, wir werden es nie wissen. Mir persönlich, ja, also jetzt nicht als Pastor, aber als Mensch, Sven Franke, gefällt die erste Variante besser, dass es eine Frau war. Ja. Mir würde das besser gefallen. Aber zu einem Mündigsein als Christ gehört für mich dazu, dass ich sage, naja, woher kommt denn diese Einstellung? Die kommt daher, dass ich einfach in einer bestimmten Zeit aufgewachsen bin, mit einem bestimmten Mindset. Ich bin halt hier im 21. Jahrhundert groß geworden. Für mich ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau absolut fundamental, ist für mich selbstverständlich. Ja? Und von dem her wird es mir da besser gefallen. Ich kann das aber theologisch, biblisch nicht begründen. Ja? Und das müssen wir einfach offen lassen. Das ist wie wenn der Christoph ins Protokoll schreibt, dass Svenny hat heute die Predigt gemacht. In 200 Jahren weiß keiner mehr, ob Svenny eine Svenja war oder ein sehr süßer Name von einem Mann. Ja, also weiß keiner mehr, müssen wir offen lassen. Ja? Bitte nicht diesen Nickname einführen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Genau, also es gibt einfach dunkle Seiten. Und das ist in der gesamten Bibel so. Also in der gesamten Bibel ist es ja auch so. Also es gibt Sachen, die sind ganz klar, dass es einen Gott gibt, dass der die Welt geschaffen hat und dass die Welt nicht mehr perfekt ist, dass sie dem Sündenfall unterliegt, dass wir Menschen auch nicht mehr einfach gute Kerle sind, in uns allen steckt ein guter Kern. Da geht die Bibel, da sagt die Bibel was anderes. Wir sind halt nicht perfekt und wir können auch nie perfekt sein und wir können nicht aus eigener Kraft gut werden, sondern wir brauchen da diese Barmherzigkeit Gottes. Und Gott selber ist in Jesus Christus Mensch geworden und er ist ans Kreuz gegangen und hat alle unsere Sünde für uns dort mit hingenommen. Und wenn wir das zulassen, dann will er mit uns ein neues Leben starten. Jesus ist lebendig, er ist wieder auferstanden, er ist nicht tot geblieben. Und das sind solche Sachen, das sind solche Aussagen, die sind glasklar in der Bibel. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das brauchen wir auch nirgends festhalten, weil die eigentlich so deutlich sind und so klar rausstechen. Und dann gibt es Sachen, ja, so theologische Fragen, die sind vielleicht so ein bisschen weiter am Rand. Da können wir drüber diskutieren, da müssen wir drum ringen, da müssen wir auslegen, ja, also wir können ja da auch nochmal irgendwie 5 Bibelabende machen zu Mann und Frau und wer darf jetzt wo wie reden, das können wir gerne machen, aber davon hängt unser Heil dann nicht mehr ab. Ja, Tauffrage, keine Ahnung, wie machen wir jetzt das Abendmahl und wie lassen wir das jetzt rumgehen und so weiter. Da ist unser Heil nicht mehr davon abhängig und die sind vielleicht ein bisschen weiter am Rand. Da müssen wir vielleicht ein bisschen mehr auslegen und uns ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und dann gibt es Fragen, die sind dunkel, da braucht man vielleicht auch gar keine Antwort drauf. Es gibt Fragen, da sagt die Bibel einfach wenig dazu oder gar nichts. Es gibt Sachen, da sagt die Bibel gar nichts und es gibt Sachen, da sagt die Bibel wenig dazu. Ja, keine Ahnung, diese ganze Geschichte mit den Dämonen und den Engeln und den jenseitigen Mächten und so weiter. Das taucht hier und da und dort tauchen da mal Anmerkungen auf, da taucht mal was dazu auf, aber das ist eigentlich relativ wenig, dass man da jetzt eine Lehrmeinung draus machen könnte, dass man das theologisch aufschlüsseln kann. Eigentlich nicht. Wo die Bibel sehr klar ist, ist, dass sie sagt, wir sollen uns damit nicht auseinandersetzen. Das soll nicht unsere Sorge sein. Wir sollen unser Vertrauen auf Jesus setzen. Wir sollen uns bei Jesus bergen. Wir sollen zu ihm kommen. Er ist unser Arzt, er ist unser Anker, er ist unsere feste Burg. Bei ihm können wir uns bergen, dann brauchen wir uns da gar keine Sorgen mehr drum machen. Das sagt die Bibel, da ist sie sehr klar und eindeutig. Und bei allem anderen, ja, das bleibt vielleicht einfach eher so ein bisschen im Dunkeln und das müssen wir dann vielleicht auch gar nicht so genau wissen. Und ich denke, mit dieser Spannung zu leben, auch das gehört zum mündigen Christsein dazu, dass es einfach manchmal Fragen gibt, die vielleicht unbeantwortet sind oder auch eine Zeit lang unbeantwortet bleiben. Damit bin ich am Ende meiner Predigt. Genau, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr aufgewühlt oder zu sehr provoziert mit dem Text, den ich genommen habe, um das mal ein bisschen deutlich zu machen. Ich sage noch mal ganz kurz meine 4 Punkte, einfach, dass ihr die noch mal gehört habt. Ich weiß, es ist schon spät, aber ich denke, das lohnt sich noch mal. Wir gehen davon aus, dass die Bibel menschlich ein Ursprungs ist. Die Bibel ist von Menschen in bestimmten Situationen in dieser Geschichte geschrieben. Sie ist ganz Menschenwort. Aber sie ist auch ganz Gottes Wort. Gott offenbart sich in diesem Wort absolut. Und es ist auch nicht so, dass wir einzelne Sachen rausnehmen können und sagen, das ist dann nicht göttlich. Das Wort Gottes legt sich selbst aus. Ja, also ich kann mit der Bibel die Bibel verstehen. Wenn der Christ mir da hilft, ja, weil er das vielleicht gelernt hat, wie man das richtig gut macht, ja, oder irgendein Prediger das vorbereitet, dann ist das eine super Sache. Ja, aber grundsätzlich kann ich mit der Bibel die Bibel verstehen. Sie legt sich selber aus. Ich muss das aber auch ernst nehmen. Ich kann nicht einfach einen einzelnen Vers oder ein einzelnes Kapitel rausziehen und sagen, hier, da hast du es doch schwarz auf weiß, sondern ich muss zu einem Thema die gesamte Bandbreite mir anschauen. Drittens, wir gehen mal davon aus, dass es zu den einzelnen Themen keine Widersprüche gibt in der Bibel. Auch wenn uns das vielleicht manchmal so scheint. Also es mag manchmal so Themen geben, wo ich sage, ja gut, das irgendwie, ich kriege das auch noch nicht so richtig zusammen. Also es gibt auch für mich so Themen, da sage ich, boah, das, ich weiß nicht, da ist für mich eine Spannung da. Aber vielleicht muss ich dann einfach sagen, ich habe es noch nicht ganz durchstiegen. Also zumindest sage ich das so lange, bis mir jemand mit der Bibel das Gegenteil beweist. Und drittens, konzentriert euch auf die Sachen, die klar sind. Die Sachen, es gibt Sachen, die sind ganz klar, die können wir einfach auslegen und dann gibt es einfach auch dunklere Stellen, wo wir vielleicht einfach auch mit Spannungen leben müssen. Sprech noch ein Gebet. Jesus, vielen Dank, dass du da bist, dass du dich uns offenbart hast, dass wir die Bibel haben, dass wir drin lesen dürfen, dass wir dich immer näher entdecken dürfen, dass wir deine Stimme kennenlernen dürfen. Danke, dass du unser Hirte bist, dass du auf uns aufpasst, ja, und dass du mit uns unterwegs sein möchtest. Amen. Wir singen noch ein Lied zusammen und dann lade ich euch zum Abendmahl ein.